Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Sitzung der zweiten Fortsetzungssitzung der ursprünglichen Stadtratssitzung ganz herzlich begrüßen. Ich bitte Sie, dass Sie sich anmelden, damit wir sehen, dass wir mit 29 Mitgliedern, jawohl, Ihr Zimmer über 29 auch beschlussfähig sind. Ich darf zu Beginn dieser Sitzung Corona-bedingt darauf hinweisen, dass der Ratssaal, so wie er ausgestattet ist, nach den Bedingungen Corona-Prävention ausgestattet ist. Und dieser Ratssaal erfüllt alle Voraussetzungen, die durch Gesetz und Rechtsverordnung vorgegeben sind. Wir haben uns im Ältestenrat aber darauf committet, dass Sie, werden Sie nicht sprechen, tatsächlich Maske tragen und damit auch Ihre Solidarität zeigen zu den Menschen, die auch beruflich in der Schule und sonst wo Maskenpflicht unterliegen. Vielen Dank für dieses Unterstützungssignal. Die allgemeinen Vorschriften zum Thema Vermeidung von Infektionen sind Ihnen bekannt. In diesem Raum sind alle drei Türen geöffnet. Wir lüften. Und bevor ich die Sitzung formal eröffne, es hilft natürlich dann auch, dass wir heute diese Sitzung zeitlich nicht überdehnen. Aber das entscheiden Sie durch Ihre Wortbeiträge. Ich eröffne die heutige Sitzung des Stadtrates, zu der mit Datum vom 7.10. schriftlich eingeladen worden ist. Die Bekanntmachung erschien am 20.10. in der Rathaussitzung. Damit ist form- und fristgerecht eingeladen. Ein eventueller Fortsetzungstermin wäre der 9. November 2020 um 17 Uhr. Heute haben sich doch eine Reihe von Ratsmitgliedern entschuldigt. Frau Bohn, Herr Schrecklinger, Frau Tondorf-Benito, Herr Backes, Herr Melchisedech, Herr Nöhl, Herr Gilles, Frau Hassler-Bernard, Herr Schneider, Herr Schmitz und Frau Kruchten-Pulm. Schauen wir noch, wer dazu stößt. Aber wir, bitte. Und Frau Hermanns, danke. Und Herr Leine-Weber, vielen Dank. Wir sind aber trotzdem beschlussfähig. Herr Neises, vielen Dank auch. Ich möchte auch heute Herrn Schmidt entschuldigen, der heute nicht teilnehmen kann. Und später ist angekündigt Frau Simon und Herr Reifenberg. Ich komme jetzt als nächstes zur Verpflichtung von Frau Nancy Rehländer als Nachfolgerin von Frau Hausdorf, die mit Wirkung vom 25.10. ihr Mandat niedergelegt hat. Und Frau Rehländer rückt nach. Frau Rehländer, ich darf Sie nach vorne bitten, wir halten Abstand und dann würde ich Sie verpflichten.
Sehr geehrte Frau Rehländer,
danke.
Gemäß § 30 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz verpflichte ich Sie hiermit ohne Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten als Mitglied des Rats der Stadt Trier. Ich weise Sie darauf hin, dass Ihr Amt unentgeltlich nach freier, nur durch die Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmter Gewissensüberzeugung ausüben und dabei nicht an Weisungen oder Aufträge Ihrer Wähler gebunden sind. Das Amt erfordert Bereitschaft, die Gemeindeordnung zu achten und die Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Insbesondere verweise ich auf die Schweige- und Treuepflicht gemäß den Paragraphen 20 und 21 der Gemeindeordnung. Herzlich willkommen im Kreis Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Ich stelle fest, dass aktuell 38 Stadtratsmitglieder anwesend sind und wir damit beschlussfähig sind. Ich möchte an dieser Stelle gemäß 22.4 GEMO auf die Verpflichtung jedes Ratsmitglieds hinweisen, vor der Beratung oder Entscheidung über einen Beratungsgegenstand mitzuteilen, ob bezüglich seiner Person ein Ausschließungsgrund vorliegt oder Tatsachen für das Vorliegen eines solchen Grundes sprechen. Ich weise darauf hin, dass die heutige Sitzung im OK während des öffentlichen Teils übertragen wird, und ich frage Sie, ob Sie damit einverstanden sind, dass gegebenenfalls Foto- bzw. Videoaufnahmen sowie Übertragung durch sonstige Private gefertigt werden. Wie immer nutzen wir das als Probeabstimmung. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Ein einstimmiges Ergebnis mit 41 Ja-Stimmen. Vielen Dank. Ich weise darauf hin, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird. Ich bitte Sie um Zustimmung, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die nicht öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird und dass die Aufzeichnung der öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzung darüber hinaus für Archivzwecke aufbewahrt werden. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 41 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen. Jetzt habe ich noch eine Enthaltung, aber trotzdem einstimmig. Informationen zur Tagesordnung. Zum Top 1 Kinder- und Jugendförderplan 2021 bis 2023 liegt ein gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Linksfraktion vor. Zum Top 7 Anforderungen zum öffentlich geförderten Mietwohnungsbau und Barrierefreiheit liegt ein Änderungsantrag der Linksfraktion vor. Zudem gibt es einen Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90 und die Grünen. Und zu Top 7 hat sich der Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Handicaps, Herr Dahm, angemeldet. Er würde dann auch gerne zu dem Punkt reden. Anträge zur Tagesordnung. Gibt es Ihrerseits jetzt noch Anträge? Herr Wollscheid.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir haben in den letzten Tagen eine rapide steigende Zahl von Neuinfektionen gesehen, und ich denke, wir haben alle auch vernommen, dass die Politik an die Bürger appelliert, so weit wie möglich die sozialen Kontakte einzuschränken. Die Politik sollte da mit gutem Beispiel vorangehen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Voraussetzungen geschaffen, dass wir im Stadtrat beschließen können, mit einer Zweidrittelmehrheit, dass man eine Stadtratssitzung digital abhält. Wir hatten dazu auch auf Antrag der FDP bereits eine Probesitzung, die aus meiner Sicht relativ gut funktioniert hat. Und deswegen möchte ich beantragen, dass wir die kommende Stadtratssitzung auch als digitale Sitzung abhalten.
Vielen Dank, Herr Wollscheid. Das ist ein fraktionsübergreifender Antrag, den Sie hier mitgestellt haben. Und ich verweise darauf, eine Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen Mitglieder. Und damit brauchen wir heute 38 Stimmen für diesen Beschluss. Erstmal, es wird gerade programmiert. Langsam. Jetzt. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Ich stelle fest, 35 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen. Damit haben wir keine Zweidrittelmehrheit. Langsam. Sie haben gerade gesagt, 38. Ach, der Anwesenden. Ja, danke. Frau Wommelsdorf hat mich korrigiert. Hier reicht 2/3 der Anwesenden. Und nachher brauchen wir 2/3 für die Durchführung der Videokonferenz. Deshalb, jetzt ist die Tagesordnung erweitert mit 2/3 der Anwesenden. Und danach kommt jetzt noch die Abstimmung. Dann machen wir es gleich. Eine Sekunde, bis es programmiert ist. So, jetzt brauche ich aber 38, oder Sie brauchen 38, 2/3 Mehrheit. Ich schließe die Abstimmung. Das Ergebnis 37 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen. Damit haben wir keine 2/3 Mehrheit. Soll ich an der Stelle kurz unterbrechen? Ja. Frau Probst hat einen Geschäftsordnungsantrag, deshalb kommt sie zuerst dran. Frau Probst.
Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier richtig ist zur Geschäftsordnung, oder ich möchte einen Beitrag dazu sagen. Ich glaube, ich bin die Einzige hier im Saal, die Corona hatte und die das durchlebt hat mit einem relativ milden Verlauf. Es war eine heftige Grippe. Aber es kann nicht sein, dass wir heute Abend keine Mehrheit zustande bringen für eine Videokonferenz. Wir haben es wirklich geschafft. Und also ich finde es unglaublich, dass hier noch einige im Rat sitzen, die, ich kann es nicht sagen, leugnen oder wirklich nicht glauben wollen, was Corona bedeutet. Also ich bin auch wieder am Wandern. Ich habe auch am Sonntag meine 10-Kilometer-Tour gemacht und habe immer noch Probleme mit der Luft. Und jeder, der Corona durchlebt hat, wird sein eigenes Erlebnis mitteilen können. Und ich kann es nicht verstehen, dass es wirklich hier noch einige Kollegen im Rat gibt, die das nicht wahrhaben wollen. Und ich bitte euch alle darum, dass wir in Zukunft auf Videokonferenzen umsteigen. Vielen Dank.
Ich würde jetzt dem Vorschlag, den ich gemacht habe, folgend kurz unterbrechen. Herr Buchmann, ist es ein... Herr Buchmann, bitte schön.
Entschuldigung, wir sind zurzeit bei der Abstimmung über die Tagesordnung. Es ist überhaupt kein Grund, zum jetzigen Zeitpunkt über den Antrag in der Sache abzustimmen. Wir haben darüber abgestimmt, dass es in die Tagesordnung aufgenommen wird. Und dann fangen wir mit der Tagesordnung an. Und wenn es in der Tagesordnung dran ist, dann diskutieren wir darüber und dann stimmen wir darüber ab. Und dann sind auch möglicherweise ein paar mehr Menschen da, die sich noch angekündigt haben, und wir schaffen die 38. Es ist vom Verfahren her überhaupt nicht vorgesehen, dass wir im Rahmen der Beschlussfassung über die Tagesordnung über einen Sachantrag abstimmen. Also das ist der völlig falsche Zeitpunkt. Deswegen müssen wir uns erstmal darauf einigen, ob es direkt nach der Abstimmung
über die Tagesordnung kommt. Herr Buchmann, es ist der richtige Zeitpunkt, weil ich habe transparent gemacht, dass wir jetzt beides machen. Wir sind aber jetzt auch nicht in der Katastrophe. Ich möchte aber jetzt nicht laufend abstimmen lassen. Die Abstimmung war formal korrekt. Und jetzt bitte ich, wir haben es im Ältestenrat so besprochen, auch mit Ihrer Fraktion, kurz unterbrechen und dass Sie sich nochmal committen. Weil es gibt immer einen Plan B für alles. Und deshalb bitte ich jetzt um eine kurze, würde ich kurz unterbrechen, bitte 5 Minuten. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schlage als Sitzungsleiter vor, da heute sehr, sehr viele Stadtratsmitglieder nicht anwesend sind, dass wir als Verwaltung Sie über, so wie es im Gesetz auch vorgesehen ist, über einen Umlaufbeschluss befragen, ob Sie mit einer digitalen Sitzung einverstanden sind. Die Befragung geht morgen raus. Dann sind wir nämlich auch sicher, dass wir möglichst viele Stadtratsmitglieder, die heute nicht da sind, auch an diesem demokratischen Verfahren beteiligen können. Vielen Dank. Informationen des Oberbürgermeisters. Der Stadtrat in Wittlich macht eine Demonstration. Warum? Der Stadtrat in Wittlich sagt, wir wollen ein Zeichen für Solidarität, Demokratie und Toleranz setzen gegen die Menschen, die einmal die Woche offensichtlich aus einem größeren Umkreis in Wittlich demonstrieren und behaupten, es gibt kein Corona. Demokratie in Deutschland und Grundgesetz zeigt, dass diese Menschen das Recht haben zu demonstrieren. Und ich finde das gut, obwohl ich inhaltlich komplett anderer Meinung bin. Aber Demokratie und Grundgesetz gelten auch in Corona-Zeiten. Wir alle haben es in der Hand, wie wir mit Corona umgehen. Und Herr Schmidt und ich haben am Wochenende permanent erklärt, versucht zu erklären, wie wir als Verwaltung nach der richtigen Balance suchen. Frau Probst, Sie haben recht. Es geht darum, Menschen zu schützen. Wie viel Schutz brauchen wir und wie weit können wir damit gehen in der Suche zwischen Gesundheitsschutz und Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger? Ich habe sehr oft erklärt, alles, was wir jetzt tun, schützt uns in unseren Freiheitsrechten. Und es ist doch so wenig, was man tun muss. Diese berühmte Aha-Regel, aber ich übersetze es nochmal, Abstand halten, Hände waschen und diese Maske tragen. Ja, das ist nicht immer angenehm. Aber wenn ich über die Konsequenzen nachdenke, wenn wir das nicht tun, dann gibt es keine Alternative. Die Aerosole, der sogenannte Freiheitsapostel, der sich mit Leichtsinn und Ignoranz verbindet, belastet die Gesellschaft, hat die FAZ am Samstag kommentiert. Und diesen Satz kann ich nicht treffender formulieren. Wir heute sind sehr viel schlauer als in der Phase 1. Und um es deutlich zu sagen, wir hatten keinen Lockdown in Deutschland. Und gucken Sie nach Madrid, Paris und anderswo. Die, die einen Lockdown gemacht haben, Menschen tatsächlich verwehrt haben, auf die Straße zu gehen, es war nicht nachhaltig. Dort explodieren die Zahlen. Und deshalb ist jetzt für uns in Trier der richtige Zeitpunkt zu sagen, wir sagen Halt und erinnern unsere Bürgerinnen und Bürger dran, dass wir mit dieser Vorgehensweise schon mal sehr erfolgreich waren. Diese Maske ist manchmal störend, aber sie ist leicht und sie bewirkt Gutes. Corona lässt sich mit Streit in der Gesellschaft nicht verhindern. Corona ist eine Tatsache, das sagen mindestens 95% der Wissenschaftler, das sagen 95% der Politiker in Berlin und in den Ländern. Und das sage auch ich. Es geht hier niemand um Eingriff in Freiheitsrechte. Ich finde, die sind bisher sehr übersichtlich. Aber wir sollten vermeiden, dass wir in einen echten Lockdown gehen. Und es geht hier nicht um Panik, um Gottes Willen. Es geht darum, um Akzeptanz zu bitten, dass die Vernünftigen, erlauben Sie mir den Begriff, weiterhin die Mehrheit haben. Wir sind mit den Empfehlungen des RKI oder in Trier mit den Empfehlungen unseres Gesundheitsamtes sehr gut gefahren. Wir sind aber keine Insel der Glückseligen. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, es geht an uns vorbei. Der ZDF-Kabarettist Christoph Sieber hat es auch ganz, wie ich finde, gut formuliert. Masken tragen, Abstand halten, ist keine unzumutbare Einschränkung des Alltagslebens. Ein Blick zu den Nachbarn zeigt auch die Realität. Das sind die Zahlen vom Wochenende. Belgien 658 Infektionen auf 100.000, Luxemburg 580 auf 100.000, Frankreich 360. Ich habe es jetzt bei NTV nachgeguckt, es gibt auch andere Zahlen. Es geht mir auch gar nicht um die Kommastelle, aber es zeigt, wir stehen in Trier immer noch gut da. Und diesen Zustand sollten wir uns erhalten. Wir sind erfolgreich bisher mit dem, was wir getan haben. Handlungsbedarf ist aber gegeben. Zurzeit haben wir 88 Infektionen auf 100.000. Das ist jetzt eine Frage der Perspektive. Ist das gut, ist das nicht gut? Ich will das gar nicht bewerten. Ich will nur sagen, diese 88 sollten nicht exponentiell steigen. Und deshalb bin ich wieder bei Maske, Hände waschen, Abstand halten. Und das deutlichste Zeichen, was Herr Schmidt und ich gesetzt haben, auch im Konsens mit vielen Einzelhändlern und Gastronomen, war die Maskenpflicht in der Innenstadt. Und deshalb mein Appell, man hat nur ein Leben, hat mal jemand ganz Kluges formuliert. Und deshalb sollte jeder für sich dieses Leben schützen, aber aufeinander Acht geben. Das heißt, nicht egozentrisch, sondern wir haben eine Mitverantwortung für den Nachbarn, für die Nachbarin, für den Kollegen, für die Kollegin. Aufeinander Acht geben, das ist meine zentrale Message. Leben ist wichtig und wir haben noch keinen Grund für Panik, Und deshalb bin ich optimistisch. Wir haben im Frühjahr schon mal bewiesen in Trier, dass wir es schaffen, besser dazustehen als andere. Das Ordnungsamt mit dem Kommunalen Vollzugsdienst, die Landespolizei, die Bundespolizei, das Gesundheitsamt haben am Wochenende Präsenz gezeigt in der Stadt. Und meine Rückmeldung sind, die haben adäquat Präsenz gezeigt. Und es ging auch nicht darum, sofort Bußgelder zu verhängen, sondern darauf hinzuweisen und zu beraten. Ich habe mich sehr darüber gefreut in Trier, dass die Prüfungen, Überprüfungen von Einzelhandel und Gastronomie gezeigt haben, dass sich fast alle an die Regeln halten. Das zeigt mir, dass das Problembewusstsein da ist und dass der Schutz im Sinne Gesundheitsprävention ernst genommen wird. Und dafür danke ich allen. Und es reicht nicht zu kontrollieren. Wir sind kein Polizeistaat. Es geht nur mit größtem Konsens der Bevölkerung und dann sind wir erfolgreich. Wie sieht die aktuelle Situation aus? Wir haben eine Veränderung, eine deutliche Veränderung im Sinne von, wir haben ein diffuses Infektionsgeschehen. Das erschwert die Nachverfolgung der Infektionsketten. Das ist eine neue Situation, die unser Ordnungsamt zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Gesundheitsamt vor neue Herausforderungen stellt. Und das ist die Erwartung, dass wir es weiterhin schaffen, bei den Zahlen die Infektionsketten nachzuverfolgen. Damit waren wir extrem erfolgreich im Frühjahr. Die jetzt verhängten Regelungen sind abgestimmt mit dem Land Rheinland-Pfalz, sind abgestimmt mit der ADD, mit dem Landesversorgungsamt, mit dem Landkreis Trier-Saarburg. Sie haben es vielleicht gelesen, wir haben uns darauf geeinigt, ob jemand in Ruwer lebt oder in Kenn. Die Verflechtungen zwischen Landkreis und Stadt sind so eng, dass wir hier gemeinsam agieren wollen, wo es irgend geht. Der Rheinland-Pfälzische Landkreistag war beim Beratungsgespräch im Rahmen der Taskforce dabei. Es war der Rheinland-Pfälzische Städtetag dabei, es war das Gesundheitsamt und das Ganze hat unter Leitung von Herrn Schmidt stattgefunden. Und wenn Sie diese Regelungen, die wir hier getroffen haben, vergleichen mit den Regelungen in anderen Kommunen, auch da, glaube ich, erkennen Sie genau das, was ich zu Beginn gesagt habe, diese Balance finden zwischen Gesundheitsprävention und minimalem Eingriff in die Freiheitsrechte. Zur aktuellen Situation würde Frau Wommelsdorf jetzt die Fakten referieren in Vertretung für Herrn Schmidt, der heute leider nicht dabei sein kann. Frau Wommelsdorf.
Ja, guten Abend auch meinerseits. Die aktuellen Zahlen, die wir auf der offiziellen Seite des Landes entnommen haben, sehen so aus, dass in Trier 384 an Corona-Erkrankte generell seit Beginn der Pandemie vorliegen. Davon gab es einen Todesfall. 242 sind derzeit wieder als genesen anzusehen, sodass wir derzeit bei einem Inzidenzwert von 86,1 liegen. Nach Rückmeldung des Gesundheitsamtes liegt entgegen vieler anderen Kommunen bei uns ein sehr diffuses Infektionsgeschehen vor. Das heißt, wir haben keine Großveranstaltung, wo wir sagen können, da gab es einen größeren Ausbruch, keine Hochzeiten oder Ähnliches. Wir können nicht immer nachvollziehen, oder vielmehr gesagt, das Gesundheitsamt kann nicht immer nachvollziehen, wo die Ansteckungen passiert sind. Den einzigen Schwerpunkt, den wir hier in Trier haben, ist derzeit in der AFA. Wir haben natürlich, als wir letzte Woche die Zahl 50 gerissen haben, sofort mit dem Land und den Ministerien eine gemeinsame Taskforce eingerichtet und haben daraufhin am Freitag die Allgemeinverfügung in Kraft gesetzt, oder vielmehr gesagt bekannt gegeben, am Samstag in Kraft gesetzt. Herr Leibe hatte ein paar Dinge schon hervorgehoben. Ich würde gerne noch einen benennen, die Gastronomie. Wir haben tatsächlich ein Alkoholausschankverbot ab 24 Uhr ausgesprochen. Es gab heftige Diskussionen des Vorziehens. Die Fachleute haben uns aber dahingehend beraten, dass Alkohol enthemmt und die Abstandsregelungen dann nicht mehr eingehalten werden, sodass Sie wirklich darauf bestanden haben, dass wir bei der allgemeinen Regelung bleiben. Wir haben die Maskenpflicht eingeführt. Wir werden auch eine Beschilderung in den Bereichen auch aufsetzen, damit die Leute, die von außerhalb auch kommen, wissen, wann müssen sie eine Maske tragen. Das war natürlich am Wochenende ein bisschen schwierig. Die keine Maske getragen haben, so ist die Rückmeldung von Ordnungsamt und Polizei, die am Wochenende kontrolliert haben, war tatsächlich Unwissenheit. Nicht bewusstes Verstoßen, sondern einfach nicht gewusst, haben dann auch auf Ansprache hin eine Maske angezogen. Wir werden die Verstöße natürlich konsequent ahnden, haben am Wochenende aber erstmal davon abgesehen, weil wir die Leute natürlich am Samstag vielleicht auch ein bisschen überrannt haben und sie sich erstmal mit den neu geltenden Regelungen auseinandersetzen müssten. Die personelle Situation ist bei uns halt aufgrund der ganzen Anforderungen angespannt, vor allen Dingen im Ordnungsamt. Wir haben aber jetzt mit der Polizei vereinbart, auch mit gemeinsamen Kontrollen uns als Stadt ein bisschen zu entlasten. Es wurde auch besprochen, die AFA zweiteilig, Ordnungsamt und Polizei, gemeinsam zu kontrollieren, sodass wir da auf einem guten Weg sind und werden auch wahrscheinlich durch die Bundeswehr personell unterstützt und auch EDV-Lösungen bekommen, sodass wir auch da weiter vorankommen werden. Ich hoffe, damit eigentlich alle aufgeworfenen Fragen beantwortet zu haben. Sollte das nicht der Fall sein, gerne Rückmeldung geben.
Vielleicht hier noch eine Ergänzung. Herr Schmidt hat mich gebeten, darauf hinzuweisen, Weihnachtsmarkt ja oder nein? Antwort ist, es hängt von der Entwicklung ab. Und auch da ist eine Entscheidung fällig. Aber da will Herr Schmidt mit den Fachleuten noch konferieren. Ich habe heute auch jetzt noch nicht die aktuellen Zahlen, wie sich es weiterentwickelt hat, aber das vielleicht auch noch als Information. Das heißt, da ist auch jetzt eine Entscheidung erforderlich. Die Frage ist immer, wir haben ja auch beim verkaufsoffenen Sonntag kurzfristig entschieden, um eine Möglichkeit zu schaffen, es vielleicht trotzdem zu tun, aber ich glaube, hier ist wichtig, dass wir einfach mit den Betreibern des Weihnachtsmarktes frühzeitig reden, wann ist die Deadline, bis wann ist eine Entscheidung erforderlich. Das vielleicht noch als Info. Und jetzt habe ich Wortmeldungen. Ich lasse die jetzt zu unter Informationen des Oberbürgermeisters, Herr Lichter und Herr Lamberti.
Ja, erstmal vielen Dank für die Informationen. Eine weitere Frage von uns war jetzt noch, ob die Stadtverwaltung für sich weitere Schwellenwerte formuliert hat, zum Beispiel eine Inzidenz von 100, ab der dann weitere Maßnahmen greifen und wie diese Maßnahmen dann auch konkret aussehen werden.
Das Land gibt keine weitere Stufe. Es gibt im Moment nur die 50er rot. Also es ist nicht definiert, wann sind wir dunkelrot oder dunkeldunkelrot. Und deshalb geht es nicht so sehr darum, jetzt schon drüber nachzudenken. Aber wir warten jetzt erstmal darauf, was am Mittwoch, und das ist mir immer wichtig, im Bundeskanzleramt wiederum mit dem Ministerpräsidenten besprochen wird. Eine Nachfrage noch, Herr Lichter?
Ja, eine Nachfrage beziehungsweise eigentlich eher ein dringender Appell. Also bleibt ja noch dabei, dass private Feierlichkeiten noch bis zu 25 Personen gestattet sind. Und das ist also aus unserer Sicht ist das gefährlich. Und wir würden an die Stadtverwaltung appellieren, diese privaten Feierlichkeiten auch weiter einzuschränken. Denn diese nachweist sich ja ein Haupttreiber der Infektion, wie man im Eifelkreis sehen konnte. Und es kann nicht sein, dass die Corona-Bekämpfungsverordnung die Feiern bis 25 Personen ohne jegliches Hygienekonzept zulässt und wir ja als Stadt keine weiteren Einschränkungen machen, während man dann auf der anderen Seite zu Recht wohlgemerkt der Gastronomie, die ja aber selber auch über Hygienekonzepte verfügt, Auflagen bei der Gästezahl und beim Alkoholausschank macht. Also nochmal, wir machen diese Auflagen ja zu Recht. Ich wünsche mir aber auch, dass wir die auch im privaten Bereich machen, beziehungsweise die Teilnehmerzahlen da von 25 Personen noch weiter eingrenzen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Anregung. Ich kann nur wiederholen, wie viel qualifizierte Menschen uns beraten haben. Und aktuell ist es die Regel in Rheinland-Pfalz. Und ich würde jetzt auch sagen, lassen Sie uns die Zahlen verfolgen. Ich nehme Ihre Wortmeldung auch aktiv auf. Dann Herr Lamberti.
Ja, Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage. Bitte nicht provokativ verstehen, aber ich werde immer wieder gefragt, ob es keine Zahlen gibt über Corona-erkrankte Zahlen, die aktuell im Krankenhaus liegen hier in Trier.
Herr Lamberti, wenn ich es gerade richtig wiedergebe, sind 5 oder 6. Und ein Patient, eine Patientin ist auch sehr, sehr schwer erkrankt. Meine Erfahrung ist aber aus der Corona-Hochzeit im Frühjahr, ich zitiere es immer wieder gerne, ich habe mit meinem Kollegen in Metz telefoniert, Tag X, eine Woche später habe ich nachgefragt und er hat gesagt, die Krankenhäuser in Metz laufen über mit Schwererkrankten. Und das war für mich damals das Signal, dass man nicht vom Ist ausgehen kann. Ich möchte auch keine Dramatik hier reinbringen, aber die Erfahrung in anderen Ländern zeigt, es geht dann auch blitzschnell. Und deshalb im Moment haben wir in Trier 5 bis 6 Patienten in unserer Corona-Klinik. Vielen Dank. Jetzt mache ich ganz kurz eine Pause und dann gehen wir in die Tagesordnung über. Top 2, Kinder- und Jugendförderplan 21-23 für die Stadt Trier. Und mit diesem Tagesordnung sind wir mittendrin in unserer Alltagsarbeit, die auch wichtig ist. Ich warte die Wortmeldung ab. Als erstes Herr Buchmann.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Zunächst mal vorneweg einen ganz herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes, allen voran Frau Krator, für die Ausarbeitung dieses wirklich ganz hervorragenden Kinder- und Jugendförderplans. Aber natürlich geht der Dank auch an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den freien Trägern, die das, was dort niedergeschrieben ist, umsetzen und es mit Leben füllen und das natürlich auch gerade jetzt unter verschärften Bedingungen. Insofern werden wir dieser Vorlage völlig unabhängig von der Frage, was mit unserem Ergänzungsantrag geschieht, bei dem wir offen gestanden nicht mit einer Mehrheit rechnen, werden wir natürlich diesem Plan zustimmen, denn natürlich ist er auch ohne diesen Ergänzungsantrag eine gute und solide Grundlage für die Arbeit in den Kalenderjahren 2021 und 2023. Der Grund, warum wir einen Ergänzungsantrag gestellt haben und beantragt haben, dass in den Jahren 22 und 23 der finanzielle Rahmen für Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung ausgeweitet werden soll um jeweils 500.000 Euro, ist, dass wir damit eine Diskussion eröffnen wollen. Wir wollen damit die Diskussion eröffnen, zum einen, dass wir wissen, dass es einen größeren Bedarf gibt. Das wird auch eigentlich nicht ernsthaft bestritten, sondern im Gegenteil, es wird immer wieder gesagt, ja, wenn wir mehr Geld hätten, dann wäre es natürlich gut, wenn wir mehr Prävention machen könnten, weil alles das, was wir an Prävention ausgeben, müssen wir dann hinterher weniger ausgeben bei Hilfen zur Erziehung. Also das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen diese Diskussion hier führen und sagen, ja, wir wollen hier eine Ausweitung des finanziellen Rahmens. Und das ist übrigens noch kein Beschluss, mit dem ein einziger Cent ausgegeben wird. Es ist nur sozusagen der Auftrag oder die Erlaubnis an die Verwaltung, sich zu überlegen, was können wir denn noch sinnvollerweise tun? Wo gibt es noch über die zur Verfügung stehenden Mittel hinaus einen Bedarf, wo wir sinnvoll Dinge investieren können und das Signal haben, ja, dann bekommen wir, auch wenn wir damit in den Stadtrat gehen, eine Mehrheit. Und wie gesagt, im Bereich der Prävention ist das so augenfällig, weil es eben natürlich allen bewusst ist, dass alles das, was wir in Prävention stecken, am Ende auch zu Einsparungen hinten raus bei den anderen Maßnahmen führen kann. Der zweite Bereich, auf den wir hier abstellen, ist insbesondere die Frage des Umgangs mit dem Thema Gewalt gegen Frauen bei Kindern und Jugendlichen. Also nicht auf der Ebene, dass Kinder und Jugendliche Opfer sind, also auch junge Frauen an der Stelle, da wird sehr viel getan und es wird auch Gutes getan. Das will ich hier gar nicht in Abrede stellen, sondern Wir haben in unserer Expertinnenanhörung zur Istanbul-Konvention gehört, dass es sehr wichtig wäre, auch bei den in Anführungsstrichen normalen Kindern und Jugendlichen, also bei denen, die glücklicherweise nicht von Gewalt betroffen sind, aber das Bewusstsein zu schärfen, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass sie später nicht entweder zu Tätern oder zu Opfern werden. Und deswegen ist es wichtig, weil das ist ein neues Thema, das ist bisher auch noch gar nicht vorgesehen, zu sagen, ja, auch dafür muss letztlich Geld zur Verfügung stehen. Wenn wir das nicht tun, dann machen wir im Jahr 2020 eine Expertinnenanhörung, die das fordert, wo das eine ganz klare Message ist, und umsetzen können wir es dann frühestens in 2024, weil wir dann frühestens über Geld dann für diese Maßnahme verfügen. Also auch vor diesem Hintergrund haben wir diesen Antrag gestellt. Und der dritte Bereich, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir hier insgesamt einfach in der gesamten Gesellschaft mehr tun müssen, ist die Förderung von Angeboten, die sich insbesondere im Bereich der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung richten. Wir wollen diese Debatte anstoßen. Wir wollen deutlich machen, dass es letztlich mehr Bedarf in der Stadt gibt. Aber dennoch, dass es natürlich notwendig ist, den jetzigen Bedarf zu decken. Deshalb also, wie gesagt, auch nochmal die Unterstützung für den Plan, auch wie er jetzt ist. Aber wir hoffen natürlich, dass vielleicht die ein oder andere Maßnahme noch dazu kommt, die unserem Antrag entsprochen wird. Danke.
Vielen Dank, Herr Buchmann. Wenn ich Ihren Wortbeitrag übersetze, ist es ein Appell. Aber Sie haben einen Antrag gestellt. Gut, ich lasse jetzt mal die Rednerliste, zu, und jetzt habe ich erstmal Herrn Freischmidt. Herr Freischmidt.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine werten Ratskolleginnen und Ratskollegen, ich fasse mich kurz. Wir begrüßen die uns vorliegende Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans, ein sehr umfangreiches Werk von fast 230 Seiten, ausdrücklich, und sind beeindruckt von der dargestellten Transparenz und Ehrlichkeit. Trier hat eine funktionsfähige Infrastruktur an sozialen Einrichtungen und freien Trägern, die für die Stadt die nach SGB VIII erforderlichen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe erbringen. Und es wird auch ausgedrückt, dass wir in Trier keine Überversorgung haben. Wir sollten und müssen heute dieser Vorlage zustimmen, damit anhand der Bedarfsermittlung Ziel- und Leistungsvereinbarungen getroffen werden können und die Träger Planungssicherheit für die kommenden Jahre haben, um die wertvolle Arbeit fortsetzen zu können. Auch wenn ich wohl in meiner Fraktion nicht die volle Zustimmung erhalte oder sogar allein darstelle, meines Erachtens handelt es sich nicht um Leistungen im freiwilligen Bereich. Und dennoch, mit der großen Schöpfkelle werden wir nicht Geld verteilen können. Das erlaubt allein schon die Haushaltslage nicht. Und das nicht erst seit Corona. So komme ich zum gemeinsamen Ergänzungsantrag von Bündnis 90, die Grünen und der Linken, zu dieser Vorlage. Es ist ein durchaus löblicher, sinnvoller Ansatz, die Schaffung oder Stärkung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen, wie im Ergänzungsantrag beschrieben, zu fördern. Und wer mich kennt, weiß, wie ich zur Jugendkulturarbeit stehe. Ja, da gehören meines Erachtens mehr als ein Träger in die Bedarfsplanung. Auf diesem Wege jedoch den Haushaltsberatungen vorwegzugreifen, ist nicht der richtige Weg. Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit, so sagten Sie mal, Herr Oberbürgermeister, ist ein Grundsatz, den wir respektieren sollten. Und dorthin, in die Haushaltsberatung, werte antragstellenden Fraktionen, gehört Ihr Ergänzungsantrag. Und auf diesem Wege, vielleicht können Sie mich und den einen oder anderen hier im Rat davon überzeugen, in den Haushalt der besagten Jahre den einen oder anderen Euro mehr einzustellen. Die fachliche und sachliche Bedarfsermittlung durch die Verwaltung teilen wir. Natürlich wird wohl auch noch nachgesteuert werden. Ihren Ergänzungsantrag lehnen wir doch ab. Mit der Gießkanne zweimal 500.000 Euro zu verteilen, ist leider nicht zielführend. Wir erwarten mit Spannung die Haushaltsberatung, in denen wir als CDU-Fraktion den Kinder- und Jugendförderplan als Eckwertpapier heranziehen. An dieser Stelle sei noch der Dank an Frau Kator gerichtet, die uns allen diesen Kinder- und Jugendförderplan an Hand gegeben hat und der als Grundlage für diese Vorlage dient. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in seltsamen Zeiten. Bleiben Sie alle gesund. Die CDU-Fraktion stimmt der Vorlage zu und lehnt den Ergänzungsantrag ab. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Freischmidt. Frau Berger.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Fraktionskolleginnen, liebe Gäste. Wie schon gesagt wurde, umfasst dieser Förderplan 230 Seiten, was schon für LeserInnen sehr viel war. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit darin gesteckt ist, diesen Förderplan aufzustellen. Darum auch von unserer Seite als erstes vielen Dank an Frau Kattor und das Team des Jugendamtes und natürlich auch die freien Träger, auch das wurde schon gesagt, die diese Arbeit schon seit vielen Jahren leisten und auch in Corona-Zeiten, in schwierigen Zeiten für die präventive Arbeit zur Verfügung stehen. Die SPD-Fraktion hatte damals gefordert, dass im Sinne von strukturierter Sozialplanung ein solcher Kinder- und Jugendförderplan unbedingt erforderlich ist, da er erst durch so eine systematische Bedarfsanalyse und Planung die richtige Prioritätensetzung und Leistungserbringung möglich wird. Und sie ist die Voraussetzung für Ziel- und Leistungsvereinbarungen, die den Trägern und ihren Fachkräften die nötige Sicherheit für ihre Arbeit geben. Das ist nun der dritte Kinder- und Jugendförderplan und es freut uns sehr zu sehen, dass das Ziel, was wir mit der Einführung eines solchen Plans verbunden haben, nun auch in vorbildlicher Weise umgesetzt wird. Und unser Lob umfasst nicht nur die Inhalte, die wirklich qualitativ sehr gut sind, sondern auch den Entstehungsprozess, bei dem nicht nur die freien Träger, sondern auch verschiedene andere Zielgruppen intensiv mit einbezogen wurden und auch der Jugendhilfeausschuss regelmäßig informiert wurde, sodass auch sehr viel Transparenz geherrscht hat über den gesamten Prozess. Darüber hinaus finden wir es auch gut, dass der Jugendamtsleiter regelmäßig und intensiv Gespräche mit dem Landkreis führt für eine deren intensivere Beteiligung, weil das fehlt noch, um die Leistung hier in entsprechender Qualität und Quantität vorhalten zu können. Wir finden die Schwerpunktsetzungen, die im Plan vorgenommen wurden, sehr gut und wichtig, für die auch zusätzliche Personalressourcen über das bisherige eingeplant wurden, zum Beispiel den Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit in Nord, Erang und Mariahof, den Ausbau der offenen Kinder- und Jugendarbeit und auch Ausbau der Gewaltprävention. Damit sind schon auch im jetzigen Plan viele Aspekte, die die Grünen und Linken fordern, bereits erfüllt. Neben den inhaltlichen Aspekten war es uns auch sehr wichtig, dass die Finanzierung so ausgestaltet ist, dass die sozialen Träger in die Lage versetzt werden, Tariflöhne zu zahlen. Darum freut es uns, dass die Verwaltung auch diesem Anliegen im Plan weitestgehend nachgekommen ist. Es wurden teilweise nachholende Tarifsteigerungen berücksichtigt und auch für die Folgejahre weiterhin eine pauschale Steigerung von 2% auf alle Kosten, nicht nur die Personalkosten, eingeplant. Darüber hinaus ist mit der Möglichkeit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von 20% auch möglich, dass nicht verausgabte Mittel im einen Bereich in den anderen Bereich übertragen werden und dadurch vor allem größere Träger auch hier Ausgleich bei verschiedenen Tarifentwicklungen schaffen können. Darum werden wir den Plan, so wie er eingereicht wurde, mit diesen Kostensteigerungen von insgesamt 9% sehr gerne zustimmen. Zu dem Antrag der Grünen und Linken sehen wir es auch so, wie bereits im Deck 2 ausgeführt, dass es zwar einerseits verlockend erscheint, so einen hohen Geldbetrag zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Es gibt keinen Dissens, dass das immer gut angebrachtes Geld im präventiven Bereich wäre. Aber erstens ist der Antrag, so wie er gestellt ist, im Grunde führt er den gesamten Kinder- und Jugendförderplan ad absurdum, weil die Verwaltung über Jahre einen Plan mit notwendigen Inhalten aufgestellt hat und jetzt von außen betrachtet Leute kommen und sagen, wir wissen es aber besser und möchten jetzt zusätzliche Gelder bereitstellen, weil ihr eure Arbeit doch nicht gut genug gemacht habt. Außerdem, wie schon gesagt wurde von der CDU, ist das keine seriöse Haushaltsplanung, kein seriöser Antrag, wenn Geld so einfach mit der Gießkanne über alle Beträge ausgeschüttet wird. Und es ist auch so, dass die Expertenanhörung, auf die sich bezogen hat, zwar verschiedene Ziele formuliert hat, aber da sind wir ja noch lange nicht im Prozess fertig, sondern im Moment geht es darum, erst in einem Schritt nochmal Bedarfe konkret zu definieren und danach macht es Sinn, darüber sich Gedanken zu machen, wie das Geld verausgabt wird. Und diesen Schritt sollten wir aus unserer Sicht abwarten, was ja auch möglich ist, weil das ja sowieso erst zum 22. frühestens in Kraft treten soll. Deswegen werden wir den Ergänzungs- oder Änderungsantrag ablehnen.
Vielen Dank, Frau Berger. Frau Görgen.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtvorstand, liebe demokratische Gäste und Kolleginnen. Der Kinder- und Jugendförderplan, der uns heute vorliegt, ist ein umfassendes Werk, welches sachkundig und übersichtlich vorbereitet und im Dezernat 2 strukturiert und kompetent vorgestellt wurde. Alle Fragen wurden geduldig und sachkundig beantwortet. Dafür zuerst einmal vielen lieben Dank, vor allem Frau Kator und ihren Kolleginnen. Bei der Erstellung spielen nicht nur jugendhilfefachliche Aspekte eine Rolle, sondern Entscheidungen erfolgen eben auch im Rahmen der verfügbaren Mittel. Dies macht nochmals deutlich, dass Jugendhilfeplanung nicht nur ein fachlicher, sondern auch ein politischer Aushandlungsprozess ist. Der § 79 Absatz 2 Sozialgesetzbuch, 8. Buch besagt, von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben Sie einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden. Der angemessene Teil ist nicht weiter ausdifferenziert und ist somit Gegenstand des politischen Diskurses, den wir gemeinsam mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit unserem Antrag hier und heute haben wollen. Die Diskrepanz zwischen den Bedarfsmeldungen und der Planung im Kinderjugendförderplan sind bezogen auf die Jahre 2022 und 2023 eklatant. Das wollen wir als Linksfraktion so nicht hinnehmen und fordern genau an dieser Stelle den politischen Diskurs, den Aushandlungsprozess, der letztendlich eine haushalterische Gewichtung und Entscheidung ist. Reguläre Bedarfe, angegebene Bedarfe, halbe Stellen, die eingefordert werden, endlich genügend Mittel, Finanzmittel, um Stufenaufstiege und Tarifrundenergebnisse übertragen zu können, sind in unseren Augen reguläre Bedarfe, die zu erfüllen sind, damit Projekte nicht gekürzt oder gestrichen werden müssen im Laufe dieses zukünftigen Haushaltsplanes. Die Bedarfe sind ebenso im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere in der Pandemiesituation, zu berücksichtigen und anzupassen. Was bringt uns hier eine Debattenkultur, die auf Argumente anderer überhaupt gar nicht eingeht und die besonderen Belange dieser Situation überträgt in ein Ergebnis, was die Verwaltung uns vorgelegt hat. Die Ergebnisse der Stadtteilnetzwerke zum Beispiel und die Abbildung der Umfrageergebnisse zur Freizeitgestaltung von Jugendlichen in Trier zeigen doch sehr deutlich, wo die Bedarfe noch liegen. Und genau das haben die freien Träger eingefordert in ihren Bedarfsmitteilungen, die einfach auf einen bestimmten Prozentsatz abgebügelt wurden und nicht und nur teilweise erfüllt wurden. Wollen wir wirklich, dass unsere Kinder und Jugendlichen McDonald's und Kaufland, Cafés und Bars, Einkaufspassagen den Platz einnehmen, den eigentlich die Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch einzunehmen hat? Konsumfreie Angebote und aufsuchende Jugendarbeit, vor allem auch in den Stadtteilen, die über keine weiteren Angebote verfügen, anzubieten. Welche Möglichkeit hatten die Ortsteile, die keine Netzwerke bilden konnten, weil es weder einen Träger noch irgendein Angebot in einem Ortsteil gab, also die Mehrheit der Ortsteile ihre Bedarfe mitzuteilen? Ich fasse mich jetzt kurz. Aus allen diesen genannten Gründen bitten wir Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Görgen. Frau Probst.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich fasse mich kurz. Mit dem modifizierten Antrag von den Grünen, Bündnis 90, den Grünen und den Linken
haben Sie gerade noch mal so die Kurve gekratzt bekommen. Denn die erste Vorlage war ja schon nicht beschlussfähig beziehungsweise nicht zulässig für die Antragstellung. Liebe Theresa Görgen, ich muss Ihnen ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Es ist sehr wohl schon, denke ich mal, in den Ortsbeiräten mit besprochen worden und es war jeder Ortsbeirat auch zu diesen Vorlagen eingeladen gewesen und konnte sein Veto bzw. seine Wünsche dort einbringen. Das zum Ersten. Ich möchte aber auch noch mal, du warst vielleicht damals noch nicht im Rat dabei, daran erinnern, als wir vor, ich glaube es war vor 6, 7, 8 Jahren etwa, mit dem Gießkannenprinzip 10 oder 15% einsparen mussten im freiwilligen Leistungsbereich. Und da war das Gejammere ganz groß. Und deswegen haben wir uns alle damals fraktionsübergreifend dafür eingesetzt, dass wir diese Ziel- und Leistungsvereinbarung, das ist die Grundlage, die wir jetzt hier haben, diese Ziel- und Leistungsvereinbarung mit den Trägern, nämlich treffen konnten, damit wir Doppelstrukturen, Doppelvergaben vermeiden können und somit praktisch mehr Spielraum und effizientere Spielräume haben für andere Aufgaben, die die Stadt auch noch erfüllen muss. Dann möchte ich auch noch mal dazu sagen, es wurde schon eben gesagt, es ist ein Vorgriff auf die Haushaltsberatung, was euer Antrag hier angeht, was den Antrag angeht. Und ich habe es auch in einer Sitzung, glaube ich, zum Ole Seidel gesagt, ich bin es eigentlich normalerweise von den Linken nur gewohnt, dass die einfach nur mit dem Gießkannenprinzip ihr Geld rausschmeißen, aber dass die Grünen das nun auch so fortsetzen von ihrer linken Struktur, war ich doch nicht so ganz gewohnt. Also von daher, den Änderungsantrag kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zustimmen. Vor allem, es ist immer noch nicht konkret genug, was doch gefordert wird. Es wird zwar Jugendarbeit in den Vordergrund gestellt, aber trotzdem ist es noch nicht konkret für eine Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Träger zu fassen. Und von daher stimmen wir der Verwaltungsvorlage sehr gerne zu und danken auch an der Stelle Frau Kator, die das Ganze erarbeitet hat. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Probst. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und lasse dann erstmal über den Ergänzungsänderungsantrag abstimmen und bitte Sie um Ihr Votum. Bei 16 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen, einer Enthaltung abgelehnt. Dann komme ich zur Verwaltungsvorlage und bitte Sie um Ihr Votum. Bei 39 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme, 3 Enthaltungen beschlossen. Vielen Dank. Dann gehe ich zum nächsten Tagesordnungspunkt, Top 3, Satzung zur Änderung der Hauptsatzung, war Thema schon im Steuerungsausschuss. Ich sehe keine Wortmeldung, bitte Sie direkt um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 41 Ja-Stimmen, keiner Enthaltung, keiner Nein-Stimme, bei 43 Ja-Stimmen einstimmig. Ich gehe zu Top 4, ebenfalls öffentliche Bekanntmachung von Sitzungen im Nachgang zu Top 3. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Bei 43 Ja-Stimmen, keine Enthaltung, keine Nein-Stimme, einstimmig. Vielen Dank. Top 5, Rahmenvorgabe zum Ortsteilbudget für den Haushalt 2021. Der Kernsatz, der wiederholt sich. Es geht dann im Haushaltsverfahren darum, dass Sie darüber entscheiden werden. Keine Wortmeldung, ich bitte Sie um Ihr Votum. Bei 41 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen beschlossen. Vielen Dank. Top 6, Neufestsetzung der Schmutzwassergebühren zum 01.01.2021. Ich habe eine Wortmeldung von Frau Dr. Moritz. Frau Dr. Moritz.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Nitratbelastung im Grundwasser kommt im Wesentlichen von landwirtschaftlichen Nutzflächen, unkontrollierter Gülle, Aufbringung und Massentierhaltung. Warum müssen die Bürger der Stadt für eine Verunreinigung des Grundwassers mit Nitraten, die im Wesentlichen durch Massentierhaltung im landwirtschaftlichen Bereich verursacht wird, aufkommen? Zusätzlich muss man berücksichtigen, dass zu unserer eigenen Güllebelastung noch erhebliche Mengen an Gülle aus dem Ausland importiert und hier auf die Felder aufgebracht werden. Im Ausland ist man einen Schritt weiter und hat die unkontrollierte Aufbringung von Gülle auf landwirtschaftliche Flächen reguliert oder sogar verboten. Die Akteure dieser Gülleindustrie verdienen an diesem Business. Die Folgekosten sollen allerdings auf die Allgemeinheit umgelegt werden, in diesem Fall auch auf die Bürger der Stadt Trier. Mit effektiven Kontrollen würden wir nicht eine solch hohe Nitratbelastung im Grundwasser haben. Die Kontrollen sind offensichtlich nicht effektiv, sonst würden wir die Probleme in diesem Ausmaß nicht haben. Das Gleiche gilt für Großmastbetriebe, die ebenfalls nicht stringiert kontrolliert werden. Wie auch für Großschlachtereien, wo das ebenfalls nicht funktioniert, wie man fast täglich in der Presse nachlesen kann. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Frau Dr. Moritz. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und bitte Sie um Ihr Votum. Bei 38 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen beschlossen. Vielen Dank. Top 7. Anforderungen zum öffentlich geförderten Mietwohnungsbau und zur Barrierefreiheit. Herr Dahm, ich habe Ihre Wortmeldung mir notiert, dann am Ende der Redenliste. Frau Würz.
Ich wollte mitteilen, dass wir uns als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dazu entschieden haben, den vorliegenden Ergänzungsantrag zur entsprechenden Vorlage zurückzuziehen und das Thema auf einer weiteren Ratssitzung erneut zu behandeln. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Würz. Herr Albrecht.
Ja, wir hatten nicht genügend Zeit damit erwähnt.
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, über das Ziel, wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum in Trier, soweit das ökologisch verantwortbar ist, besteht Einigkeit. Nur über den Weg streiten wir und haben wir in der Vergangenheit, bis es zu dieser Vorlage kam, heftig gestritten. Es ist der alte Streit, es stehen die Interessen Privater, die investieren sollen, gegen öffentliche Einflussnahme. Was soll überwiegen? Es ist der alte Streit zwischen mehr Marktwirtschaft und inwieweit soll die Verwaltung Einfluss nehmen, indem wir bauen. Wir müssen bei dieser Abwägung darauf achten, dass wir es nicht so machen wie bei Ackerbau und Viehzucht. Man darf die Kuh, die man melken will, nicht zu sehr melken. Die muss immer noch dazu in der Lage sein. Und das gilt auch für den öffentlich geförderten Wohnungsbau. Wir haben gesehen in den Expertenanhörungen, die wir durchgeführt haben, dass man die Sache durchaus unterschiedlich betrachten kann, je nachdem, auf welcher Seite man sitzt. Und wenn man solche Expertenanhörungen durchführt, wie wir es gemacht haben, dann hilft es auch nicht, dass man auf einem Auge blind ist oder auf einem Ohr schlecht hört und nur das wahrnimmt, was die eigene Meinung stützt, sondern man muss auch darauf hören, was die anderen sagen. Und das haben wir gemacht. Und wir haben sehr wohl wahrgenommen, dass sehr viele Private, die investieren hier in Trier, die viel Wohnraum schaffen, gesagt haben, überspannt den Bogen nicht, denn sonst investieren wir nicht mehr. Das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen. Doch alles in allem, die Expertenanhörung war sehr nützlich und gut. Wir haben einen schönen Kompromiss erreicht für uns, der bei uns gewisse Bauchschmerzen verursacht, aber doch tragbar ist und dass wir den anderen Fraktionen, insbesondere der SPD, die das hier initiiert hat, insoweit auch entgegenkommen können. Insbesondere deshalb, weil diese Vorlage, wie wir sie hier haben, eine Evaluierungsfrist von 3 Jahren vorsieht. Das ist eine gute Sache. Wir danken sehr den beiden Dezernenten, Frau Gabis und Herrn Ludwig, über die Arbeit, die sie geleistet haben, insbesondere aber auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sehr viel Mühe da reingesteckt haben, bis die Vorlage hier so ist, wie wir sie zur Abstimmung haben. Wir meinen aber, dass es bei diesem Kompromiss, so wie wir ihn jetzt in langer Arbeit errungen haben, auch wirklich bleiben sollte. Und deshalb haben wir recht wenig Verständnis dafür, dass eine Fraktion jetzt sozusagen noch eine Schippe drauflegen will und sagen kann, interessiert uns jetzt alles nicht. Wir wollen da doch unsere Meinung jetzt durchsetzen, wie wir es von Anfang an wollten. Nein, ich meine, wir sagen, wir gehen hier hin und nicht weiter. Dieser Kompromiss ist für uns so tragbar. Wir freuen uns, dass ein Schritt dahin gemacht wird, dass mehr geförderter Wohnraum gebaut werden kann und stimmen der Vorlage so, wie sie ist, zu, lehnen aber alle weiteren Anträge, die davon abweichen, ab. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Albrecht. Frau Berger.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen, liebe Gäste am Fernsehen. Wir als SPD-Fraktion freuen uns natürlich sehr über diese Vorlage und werden ihr gerne zustimmen. Denn mit ihr werden die Forderungen aus unserem Antrag für mehr bezahlbaren Wohnraum in Trier aus der Stadtratssitzung vom 29.08. letztes Jahr umgesetzt und gleichzeitig in einen verbindlichen Handlungsleitfaden für die Verwaltung zusammengefasst. Dies betrifft folgende für uns sehr wichtigen Punkte. Die Erhöhung der Quote für öffentlich geförderten Wohnungsbau von bisher 25-33%, was zwar schon beschlossen, aber jetzt nochmal konkretisiert wurde. Die Erhöhung des verpflichtenden Anteils an barrierefreie Wohnungen, sowohl im geförderten als auch im nicht geförderten Wohnungsbau. Und die Intensivierung und Konkretisierung des Instruments Konzeptvergabe bei der Veräußerung von kommunalen Grundstücken und bei städtebaulichen Entwicklungsprojekten. Dies sorgt dafür, dass bei der Vergabe vom Bauland nicht nur der Preis entscheidet, sondern für uns wichtige Kriterien wie bezahlbares Wohnen, sinnvolle Energie-, Verkehrs- und Freiraumkonzepte ein deutlich stärkeres Gewicht gewinnen. All diesen Anliegen werden nun mit dieser Vorlage zukünftig deutlich besser Rechnung getragen. Und Ausnahmen sind auch weiterhin nur mit expliziter Zustimmung des Stadtrates möglich, was auch uns sehr wichtig war und auch gut ist. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die an diesem Entwicklungsprozess der Vorlage konstruktiv mitgewirkt haben, die Fraktionen und insbesondere auch die Expertinnen der beiden Expertenanhörungen, die uns und der Verwaltung hilfreiche Hinweise für die Umsetzung gegeben haben, die man natürlich, Herr Albrecht, so oder so hören konnte, aber aus dem Gesamtbild hat man doch sehr gute Erkenntnisse gewinnen können. Wir bedanken uns auch explizit bei der Verwaltung, die im Begründungstext der Vorlage auch eine schöne Zusammenfassung liefert, wie wir gemeinsam unserem Ziel, mehr bezahlbaren Wohnraum in Trier zu realisieren, deutlich näher kommen können, wenn wir diese Schritte konsequent nun auch umsetzen. Dazu gehört auch die neu gegründete städtische oder städtisch dominierte Wohnungsgesellschaft, die uns eben auch ein wichtiges Anliegen ist. Auf die Ergebnisse der Evaluation nach 3 Jahren sind wir sehr gespannt und bedauern lediglich, dass die Verwaltung nicht wie in der letzten gemeinsamen der 2- und 4-Sitzung zugesagt, schon im Begründungstext die wichtigsten Ziele und Parameter der Evaluation konkretisiert hat. Hier bitten wir darum, dass diese noch in einer der nächsten der 4-Sitzungen in diesem Jahr nachgereicht werden. Wir sind froh, dass die Grünen den Ergänzungsantrag zurückgezogen haben, weil wir fanden, der passte hier nicht so richtig dazu, weil es hier ja um grundsätzliches Vorgehen ging bei mehr bezahlbaren Wohnraum. Wenn die Diskussion wieder aufgreift, waren sicherlich Punkte dabei, über die man sprechen kann. Dem Änderungsantrag der Linken können wir nicht zustimmen. Wir hätten zwar gerne gehabt, dass diese Quote ab 6 Wohneinheiten gilt, bei 4 finden wir es aber definitiv auch zu überreden und werden diesen deswegen ablehnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Berger. Herr Frisch.
Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, ich mache es ganz kurz. Die AfD-Fraktion wird der Vorlage zustimmen. Auch die Erhöhung der Quote für den sozial geförderten Wohnungsbau tragen wir trotz mancher Bedenken, die wir hier im Rat mehrfach vorgetragen haben, mit. Sie wird hoffentlich dazu beitragen, den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Trier stärker zu decken, als dies zurzeit der Fall ist. Leider wurden hier in der Vergangenheit von Stadt und Land die richtigen Weichen nicht rechtzeitig gestellt, aber besser spät als nie. Den Änderungsantrag der Linksfraktion lehnen wir ab, weil damit eine zu starke Einschränkung für Bauherren und Investoren verbunden wäre. Im Endeffekt würde das nicht zu mehr, sondern zu weniger sozialem Wohnraum führen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Frisch. Herr Johann.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtverstand, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich möchte es Ihnen ersparen, die Zahlen zu nennen, wie viele geförderte Sozialwohnungen in den letzten Jahren aus der Bindung gefallen sind bzw. in den nächsten Jahren aus der Bindung fallen werden. Alle Mandatsträgerinnen und viele Trierinnen wissen, dass hier akuter Handlungsbedarf besteht. Die Vorgaben zur Barrierefreiheit sind gut und praktikabel, aber die Vorschläge zur Umsetzung der 33%-Quote zum geförderten Wohnungsbau sind nicht akzeptabel, denn ab 9 Wohnungen wird die Quote keinen größeren Beitrag zur Lösung des Problems beitragen. In den 70er und 80er Jahren haben Kommunen, Bund und Länder den sozialen Wohnungsbau kräftig unterstützt. In den 90er und Nullerjahren wurden die sogenannten Sozialwohnungen dann verkauft. Diesen Fehler können wir nicht mehr rückgängig machen. Jetzt stehen wir vor dem Problem, die Stadt Trier hat kaum noch Sozialwohnungen, wenig Flächen und muss das Problem der neoliberalen Entwicklung des Wohnungsmarktes lösen. neoliberal, weil viele Investoren Trier als attraktive Stadt sehen und hier mit hohen Renditen jenseits des volkswirtschaftlich verträglichen Maßes rechnen können. Neoliberal auch deshalb, weil sich viele privilegierte Menschen den überteuerten Trierer Wohnungsmarkt sogar leisten können. Beamte, Ingenieure, Mediziner können die überteuerten Wohnungen, auch die zweite oder dritte Wohnung, bezahlen. Menschen, die ihr Geld in Luxemburg verdienen oder verdient haben, werden die immensen Kosten problemlos zahlen können. Auch der ein oder andere Facharbeiter in einem tarifgebundenen Industrieunternehmen kann das stemmen. Was aber machen Handwerksgesellen, systemrelevante Krankenpfleger und Pflegerinnen, Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben, Bäckereifachangestellte, Mitarbeiter im Einzelhandel? Diese sind auf bezahlbare Mietwohnungen angewiesen. Die Landesregierung mit Grünen, FDP und SPD hat ein Paket geschnürt, welches Wohnungen auch für Menschen mit geringem Einkommen bezahlbar machen soll. So kann zum Beispiel ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Bruttoeinkommen von rund 83.000 Euro geförderten Wohnraum beziehen, der ihnen für mindestens 15 Jahre eine maximale Kaltmiete von 7 Euro pro Quadratmeter garantiert. Leider gibt es diese Wohnungen in Trier kaum. Zudem müssen die Bewerber beim Sozialamt einen Wohnberechtigungsschein beantragen. Diese Hürden sind für viele Menschen zu hoch. Diese Menschen des Mittelstandes sehen sich ja selbst nicht als förderwürdig an oder sie wissen einfach nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Und was machen diese Menschen dann? Statt einer teuren Mietwohnung in Trier kaufen sie sich ein Grundstück in Lampaden und bauen dort einen ohne die Vorgaben der Stadtverwaltung so, wie sie wollen. Und das mit sehr viel Eigenleistung. Unter den gegebenen Voraussetzungen ist die Quote einer der wenigen Maßnahmen, die die Stadt überhaupt ergreifen kann, um den Missstand selbst anzugehen. Wir fordern seit langem eine Quote von 50% an geförderten Wohnraum im Stadtgebiet, dort, wo die Stadt noch Einfluss hat. Wir haben letztes Jahr die 33%-Quote gemeinsam mit SPD und Grünen durchgesetzt. Und welche Argumente bringen die Vertreter der Parteien, die in den 90er und Nuller Jahren den neoliberalen Zeitgeist trugen? Mehr als 25% ging nicht, da man ja dann Investoren verschrecken würde oder die restlichen Wohnungen würden dann noch teurer. Ja, warum denn? Weil die Investoren in dem herrschenden Kapitalismus natürlich stets den maximalen Profit anstreben. Aber die 12 bis 15 Euro pro Quadratmeter Wohnung im Neubaubereich gibt es jetzt auch schon ohne Quote. Wer möchte, kann sich die Angebote von den in der Stadt tätigen Investoren anschauen. Wohnungen werden da zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Quadratmeter angeboten. Und dann kommen solche Mieten eben raus. Was kann die Stadt da entgegensetzen? Selbst Wohnungen bauen und Genossenschaften beim Grundstücksverkauf für Mehrfamilienhäuser bevorzugen. Das sind Lösungsansätze. Selbst Wohnungen bauen können wir nicht, angeblich kein Geld dafür und hier auch nicht mehr als wenig. Aber wir müssen genossenschaftliches Bauen unterstützen. Und die Quote dient zumindest bei Flächen, die im Eigentum der Stadt sind und für die die Stadt das Planungsrecht hat, als kurzfristige Möglichkeit, den Wohnungsmarkt zu entspannen. Wir haben auch zu dem Thema in der Fraktion Experten gehört, die ihr Geld damit verdienen, ausschließlich Projekte zu realisieren, die auf 100% geförderten Wohnraum setzen. Die Aussage war eindeutig. Es kann sich auch für Bauträger und Investoren rechnen. Es kommen zwar nicht die die sich manche erträumt, mehr als 2% ist da nicht drin. Wir haben hier ein Modell in Punkt 3 vorgeschlagen, welches aus unserer Sicht machbar und finanzierbar und sinnvoll ist. Die Quote von 33% soll bereits ab 4 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gelten. Das grundsätzliche Problem lösen wird es nicht. Wir bitten trotzdem um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag.
Vielen Dank, Herr Johann. Ich mische mich ja selten in diese Diskussion ein, aber können wir uns darauf einigen, dass wir erstmal Grundstücke brauchen, um den Markt zu entzerren? Nur mal dezenter Hinweis. Wortmeldung von Frau Probst.
Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, es ist einiges angesprochen worden, vor allem der Herr Albrecht hat es eben angeführt. Wir waren in den gesamten Diskussionen gegen eine weitere Reduzierung der Wohneinheiten. Denn das hat zur Folge, und das wurde auch bei der Expertenanhörung, die wir hatten, sehr deutlich auch gesagt, dass dann die anderen Wohnungen entsprechend teurer werden würden und damit keine Entlastung der Mietpreise erfolgt, sondern es dadurch zu einer Erhöhung kommen wird. Von daher sind wir ganz froh. Wir schließen uns auch dem Antrag mit den 33% an. Am Anfang waren wir auch skeptisch, was die 25% anging, aber es geht mit 25% und wir sind auch sehr optimistisch, dass das mit den 33% jetzt auch gelingen wird. Und hoffen uns dadurch natürlich
noch mehr sozial geförderter Wohnungsbau, auch weil die Kreditkonditionen sehr günstig sind. Es gibt viele Förderzusagen des Landes, des Bundes im Moment. Und dadurch erhoffen wir, dass der Wohnungsmarkt in Trier weiterhin entlastet wird. Von daher stimmen wir dem Änderungsantrag der Linken nicht zu und sind auch froh, dass die Grünen den zurückgezogen haben, dass sie doch ihre Einsicht hatten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Probst. Frau Dr. Moritz.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße den Vorstoß der Stadtverwaltung, mehr öffentlich geförderten Mietwohnungsbau zu fordern. Wenn allerdings die Sozialquote von 33% nur an neuen Bebauungsplänen festgemacht wird, kann hieraus kein nennenswerter Zuwachs an öffentlich geförderten Mietwohnungsbau entstehen. Diese Quote muss daher auch für ältere Bebauungspläne gefordert werden, da die alten Bebauungspläne häufig nicht mehr den Zielvorstellungen der heutigen Zeit entsprechen. Wie der Presse zu entnehmen war, sollen in Trier West auf dem Gelände des Eisenbahnausbesserungswerkes bis zu 700 neue Wohnungen entstehen, wobei nicht eine einzige öffentlich geförderte Wohnung vorgesehen ist. Das ist geradezu grotesk, wenn man berücksichtigt, dass Ende letzten Jahres noch im selben Blatt geschrieben wurde, dass durch die Verhinderung des Baugebietes Bubacher Hof auf absehbare Zeit kein bezahlbarer Wohnraum in Trier mehr entstehen würde. Jetzt könnte die Stadt diesen dringend benötigten öffentlich geförderten Mietwohnungsbau schaffen, kann es aber angeblich nicht umsetzen, weil es in den alten Bebauungsplänen nicht festgelegt wurde. Der Investor in Trier West drückt das folgendermaßen aus. Sozial geförderte Wohnungen sind nicht vorgesehen, da der Bebauungsplan bereits in Kraft war, bevor die Trierer Sozialquote für Wohnungsbau beschlossen wurde. Die Stadtverwaltung muss daher dringend handeln, um diesen Missstand zu ändern. Mit einer Änderung des alten Bebauungsplanes für dieses Gelände des früheren Eisenbahnausbesserungswerkes könnten mehr als 200 öffentlich geförderte Mietwohnungen entstehen. Ich gehe davon aus, dass alle Mitglieder des Stadtrates dies wollen und stelle daher folgenden Antrag. Bei neuen Bebauungsplänen mit Geschosswohnungsbau ist ein Anteil von mindestens einem Drittel im öffentlich geförderten Mietwohnungsbau umzusetzen. Ältere Bebauungspläne, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, müssen entsprechend in vorhabenbezogene Bebauungspläne geändert werden. Hierzu muss der Stadtrat einen Aufstellungsbeschluss für neue vorhabenbezogene Bebauungspläne stellen unter besonderer Berücksichtigung von § 9 Absatz 1 Nummer 7 Baugesetz. Die restlichen Punkte aus der Vorlage 440/2020 können übernommen werden. Ich kann sie aber auch gerne mal vorlesen, falls erforderlich. Ich danke Ihnen.
Ich würde jetzt vorschlagen, dass Herr Ludwig kurz zur rechtlichen Situation was sagt. Herr Ludwig. Doch. Weil die Menschen am Bildschirm haben jetzt vielleicht einen falschen Eindruck. Und deshalb, Herr Ludwig.
Ich versuche es kurz zu machen. Wir haben uns zwei Jahre haben wir uns damit auseinandergesetzt. Seit 2014 gibt es den Beschluss und wir hatten schon die höchste Quote und haben jetzt die mit Abstand höchste Quote an sozialen Wohnungsbau in Rheinland-Pfalz. Das hat sich bewährt, das läuft gut. Und wir sind jetzt aber auf Ihren Antrag hin, wir sind natürlich ein Rechtsstaat. Und da gibt es einen Eigentumsartikel im Grundgesetz und Eigentum ist einmal nur sehr begrenzt einzugreifen. Und jetzt in bestehende Dinge, wo auch städtebauliche Verträge wie beim Eisenbahnausbesserungswerk bestehen, dort jetzt einzugreifen, das ist unverantwortlich. Das heißt, es gibt ein Eigentum, da hat der entsprechende Rechte der Eigentümer, wer kann dafür werben, das tun wir auch, dass man auch dort sozialen Wohnungsbau macht, weil die Programme sind wunderbar, aber man kann das nicht vorschreiben. Und die Idee, jetzt alle Bebauungspläne zu ändern, diese Kapazitäten haben wir gar nicht, das entbehrt jeder Realität. Ich finde, wir haben hier eine gute Vorlage und kann nur Reklame machen, aus tiefster Überzeugung auf den großen Prozess, den wir gemacht haben, dieser Vorlage zuzustimmen.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Jetzt habe ich noch weitere Wortmeldungen.
Herr Dahm, wollen Sie an der Stelle oder soll ich die Runde mit den Fraktionsmitgliedern? Dann rufe ich erstmal die Fraktionsmitglieder auf, Herr Kretzer und dann Herr Täuber und dann Herr Dahm. Herr Kretzer, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, Herr Ludwig, nochmal für die rechtliche Klarstellung. Dann muss ich auf diesen Antrag, der hier gerade gestellt wurde, auch nicht weiter eingehen. Ich möchte nur auf das Gesamtwerk, weil wir haben jetzt 5 Jahre sind wir am Diskutieren. 2015 hatten wir als grüne Fraktion den Antrag gestellt, die Quote zu erhöhen. Das wurde noch vom Rest des Rates abgelehnt. Etwas später kam dann die SPD, Frau Berger hat es eben erwähnt, um dann den Antrag nochmal zu stellen mit 3% mehr, dann mit 33 statt 30%. Und jetzt, nach langen, intensiven Debatten, sind wir zu einem Kompromiss gekommen. Und einen guten Kompromiss zeichnet eigentlich aus, dass er jedem ein bisschen wehtut. Und genau das ist auch hier der Fall. Wir sind nicht mit Maximalforderungen durchgekommen, die wir an einigen Stellen mit Sicherheit hatten, aber wir sind zu einem praktikablen Werk gekommen, was hier umgesetzt werden kann. Und manchmal reicht es auch, 80% zu erreichen und nicht überall die 100% zu bekommen, damit man weiterkommt in der Stadt. Und da sind wir, und das auch gerade dank der Förderprogramme des Landes hier auf dem Weg geförderten Wohnungsbau. Und ich möchte extra sagen, es geht hier nicht alleine um sozialen Wohnungsbau, sondern von diesen Förderprogrammen können auch Menschen mit mittleren und teilweise auch höheren Einkaufen kommen, in den Genuss kommen dieser Förderprogramme. Die stehen mittlerweile fast dem größten Teil der Bevölkerung offen. Und da muss man dem Land wirklich danken, gerade auch mit dem Tilgungszuschuss. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass der Investor beim Bahnausbesserungswerk, wenn man ihm die Programme näher bringt, dann auch mit Sicherheit überlegt, ob er nicht da noch den ein oder anderen geförderten Wohnungsbau hinsetzen kann. Weil er wäre dumm, wenn er Geld verschenken würde, das sind die meisten Investoren nicht. Ich danke für die Vorlage und wir werden dir gerne zustimmen. Danke.
Vielen Dank, Herr Kretzer. Herr Täuber.
Ja, dann vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Lässt sich gut daran anschließen an meinen Vorredner, denn ich bin auch dankbar, dass wir diesen Beschluss heute fassen und dass wir im Land dann auch weiterhin so starke Fördermittel nach Trier bringen können. Wir sind in den letzten Jahren immer wieder mit Abstand die bestgefördertste Stadt. Das liegt auch daran, dass wir so eine Quote schon vor 6 Jahren beschlossen haben hier als Rat. Es liegt auch daran, dass wir damals tatsächlich auch eine sehr baufreundliche Politik gestaltet haben. Dass das in Zukunft aber auch noch so stattfinden kann, da habe ich trotz dieses Beschlusses aktuell ein wenig Bauchweh und Bedenken, denn die Zahlen hängen schon davon ab, dass es auch Bauland in dieser Stadt gibt. Darauf haben Sie gerade schon, Herr Oberbürgermeister, auch zu Recht hingewiesen. Ich habe das auch in der letzten Sitzung getan und ich will das an der Stelle auch nochmal tun. Deswegen erscheint mir der Antrag von Frau Moritz auch ein wenig in die Irre zu führen, weil sie ja selbst dazu beigetragen hat, dass eine über Jahre, Herr Ludwig, diskutierte Bauentwicklungsplanung mit großem Kompromiss am Ende dann doch noch scheiterte und eben diese Planungsmöglichkeiten für bezahlbaren Wohnraum anhand von mangelnden Flächen scheitern könnte. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wenn wir hier heute in großer Einigkeit, selbst von Herrn Albrecht aus Mariahof, das freut mich, hören, dass wir gemeinsam an dem Ziel arbeiten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, dann gehört es auch dazu zu sagen, aber auch vor meiner Haustür. Und deswegen ist das natürlich mit gespaltener Zunge von manchen heute gesprochen, hier das eine zu tun und vor einem Jahr das andere hier nicht zu tun. Und wir brauchen Entwicklung für bezahlbares Wohnen, damit genau das nicht passiert, was Herr Johann zu Recht aufgezeigt hat, nämlich Abwanderung in das Umfeld zu Lasten von Verkehr, Ökologie und Wirtschaftlichkeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Täuber. Frau Dr. Moritz.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, für einen Großteil der städtischen Flächen liegen alte Bebauungspläne vor. Diese Flächen können bis jetzt von Erwerbern oder Besitzern ohne öffentlich geförderten Wohnungsbau geplant und entwickelt werden. Daher ist es sinnlos, die Sozialquote von 33% nur in neue Bebauungspläne aufzunehmen, da nicht mehr viele Flächen in der Stadt für eine Bebauung zur Verfügung stehen und diese sich in den kommenden Jahren weiter verringern werden. Der Änderungsantrag der Linksfraktion führt lediglich dazu, dass im Wesentlichen hierdurch kleinere Bauherren betroffen wären. Durch eine Änderung alter Bebauungspläne würde eine erhebliche Steigerung des öffentlichen geförderten Mietwohnungsbaus erreicht, sodass man kleinere Bauherren mit weniger als 9 Wohneinheiten entlasten könnte. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Frau Dr. Moritz. Herr Ludwig hat mir gerade zugeflüstert, er steht hinterher zur Verfügung, ist gerne bereit, Ihnen die rechtlichen Voraussetzungen nochmal zu erklären. Vielen Dank, Herr Ludwig. Frau Dr. Moritz, Ihr Antrag ist ein Aliot zu dem Verwaltungsvorlage und ist deshalb nicht zulässig. Die einzige Alternative wäre gewesen, dass Sie zu Beginn der Sitzung Ihren Antrag mit 2/3 Mehrheit auf die Tagesordnung bekommen. Das ist nicht der Fall und deshalb werde ich über Ihren Antrag rechtlich nicht abstimmen können, weil er nicht zulässig ist. Dann gucke ich auf die Redenliste. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen aus den Fraktionen und deshalb erteile ich Gerd Dahm als Vorsitzender des Beirats das Wort.
Ja, vielen Dank. Mein Dank geht erstmal an die beiden Dezernate 2 und 4 für die konstruktive Diskussion. Wir waren gut eingebunden in diese Vorlage. Es galt ja unter anderem auch einen Kompromiss zu finden und mal zu definieren, was bedeutet eigentlich Barrierefreiheit. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Ich habe in der Diskussion auch immer deutlich gemacht und darauf hingewiesen, dass der Rat viele Dinge beschließen kann, sich aber auch darüber im Klaren sein muss, dass er die Beschlüsse kontrollieren muss. Und wir brauchen diese Kontrolle, weil es sonst dazu führt, dass Bauherren, Bauherrinnen, Architekten sich nicht so ganz genau an die Vorschriften halten. Das ist dann das tägliche Brot, was beim Behindertenbeauftragten dann auf den Tisch fällt. Deshalb nochmal die Anregung, sehr wohl und sehr genau darauf zu achten, dass die Vorgaben auch umgesetzt werden, vor allen Dingen im Bereich der barrierefreien Wohnungen, die rollstuhlgerecht sein müssen. Ich möchte auf die Vorlage zurückkommen und zwar auf einen Punkt, die Konzeptvergabe. Wir fordern das schon sehr lange. In dieser Vorlage ist die Konzeptvergabe ausdrücklich benannt, auch mit dem Ziel, soziale Kriterien zu erfüllen. Wenn wir von barrierefreiem Wohnen sprechen, dann reden wir meistens, nee, eigentlich immer, über Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte, aber wir reden nicht über geistig behinderte Menschen. Die Teilhabe am Wohnungsmarkt für geistig behinderte Menschen außerhalb der Heimunterkunft ist hochkompliziert und im normalen Markt nur ganz schwer umzusetzen. Ich mache die Erfahrung, ich rede sehr viel mit Bauträgern, mit privaten Investoren. Wenn private Investoren konzeptionell angesprochen werden zu dem Thema, könnt ihr euch vorstellen, eine betreute Wohngruppe in diesem Projekt aufzunehmen, das vorzubereiten, dann gibt es da eine große Offenheit. Aber im Moment ist es so, dass diese Lösungen immer dann zustande kommen, wenn ich höre, da ist ein Projekt und ich rede mit den Bauträgern und ich kenne auch die sozialen Träger, die letztendlich die Betreuung machen. Nach dem Teilhabegesetz ist es Ziel, sowohl in Mainz als auch in Berlin, dass Menschen mit geistiger Behinderung zukünftig nicht mehr in Heimen vordringlich untergebracht werden. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann brauchen wir Wohnungen, die eine Betreuung auch ermöglichen. Das sind keine Dreizimmer-Küche-Bad-Wohnungen, das sind Wohnungen, vielleicht 2x Dreizimmer-Küche-Bad. Das heißt, wir müssen mit Bauträgern sehr frühzeitig auch in der konzeptionellen Vorbereitung sprechen und sagen, Könnt ihr euch vorstellen, Wohnungen so zu planen, dass sie zusammenschließbar sind, zum Beispiel? Wo finden Sie in der Stadt eine 6-Zimmer-Küche-Badwohnung? Die gibt es nicht. Das sind WGs dann vielleicht noch, aber nicht mehr für die Zwecke, die ich jetzt anspreche. Dass die Erfahrung ist, und es gibt ja die Projekte, wir haben relativ neue, wo das super gelungen ist, die Erfahrung ist, dass sowohl die Bauträger als auch die Sozialträger als auch die Bewohner eigentlich super zufrieden sind. Es gibt keine kritischen Mieten, es gibt eine sehr sichere Mieter, langfristige Verträge. Eigentlich ist die Erfahrung sehr gut, aber es hängt oft daran, dass Bauträger bei der Vergabe von Grundstücken nicht frühzeitig darauf hingewiesen werden, dass es auch da Möglichkeiten und Konzepte gibt. Um mal kurz noch den Bedarf zu beschreiben. Wir haben in der Stadt Trier keine aktuellen Erhebungen, wir haben aber Wartelisten. In Trier warten Stand heute 80 geistig behinderte Menschen, die über 18 sind, auf einen Wohnplatz. 80 Menschen warten darauf, dass sie selbstständig wohnen können und nicht bei den Eltern. Und das ist zu viel. Und ich glaube, dass wir einen großen Schritt weiterkommen, wenn wir Bauträger frühzeitig auf diese Möglichkeiten hinweisen. Wir laufen oft durch offene Türen. Man muss sie aber ansprechen, und das ist ein Auftrag und ein Appell, den ich vor allen Dingen auch an die Verwaltung richte, dass wenn Planungen stattfinden aus dem Bereich Dezernat 4, dass dieser Gedanke mitgedacht wird und offensiv auch vertreten wird. Ich würde auch gerne mal im Dezernatsausschuss so ein Projekt vorstellen. Es gibt eins in der Paulinstraße, ist relativ neu, eine große Wohnung, eigentlich eine tolle Geschichte. Es geht durch die Presse, ging durchs Fernsehen und es ist eine Win-Win-Situation. Und es gibt viele Bereiche, die sich jetzt auftun. Wenn ich es mitkriege, dann gehe ich offensiv auf Bauträger zu, aber ich kriege es auch nicht immer mit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Gerd Dahm. An der Stelle auch danke für dieses große Engagement bei diesem Thema. Und Herr Ludwig hat schon genickt, die Einladung in den Dezernatsausschuss 4 kommt. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Dr. Moritz, nach der Geschäftsordnung der Stadt Trier. Der Geschäftsordnung des Stadtrats vom 12.11.2019. Im § 24 Absatz 4 ist geregelt, dass ein Ratsmitglied zu demselben Beratungsgegenstand grundsätzlich nicht mehr als zweimal sprechen soll. Ich kann als Vorsitzender eine Ausnahme machen, wenn ganz viele Fraktionen zu diesem Thema öfters sprechen wollen. Das erkenne ich heute nicht und deshalb lasse ich die dritte Wortmeldung nicht zu. Dann schließe ich die Redenliste und gehe zur Abstimmung über und bitte Sie um Ihr Votum. Bitte? Ja, Entschuldigung. Wir sind beim Änderungsantrag. Es ist ja richtig beschrieben. Ich rufe aber nochmal auf und bitte nochmal um Abstimmung. Mein Fehler. Änderungsantrag der Fraktion der Linken. Ich war jetzt schwer beeindruckt vom Antrag von Frau Dr. Moritz. So. Ich halte fest. 35 Nein-Stimmen. 5 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen, 36 Nein-Stimmen. Damit ist der Änderungsantrag der Fraktion der Linken abgelehnt. Ich gehe zum Grundantrag der Verwaltung und bitte Sie um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 41 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen einstimmig beschlossen. Ich bin davon überzeugt, dass wir damit einen Riesenschritt machen, um unsere Probleme ansatzweise zu lösen. Und ich kann hier nur wieder feststellen, Kompromissbereitschaft erleichtert die Entscheidungsfindung. Vielen Dank für diese Unterstützung, die wir auch als Verwaltung hier mitbekommen. Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt 8 auf. Vertretung des Jugendparlaments im Schulträgerausschuss, Neufassung der Bestimmungen des beratenden Mitglieds des Jugendparlaments wurde im Ausschuss besprochen. Ich sehe keine Wortmeldung, bitte Sie um Ihr Votum. Einstimmig bei 36 Ja-Stimmen, einer Enthaltung, keine Nein-Stimme. Top 9. Satzung der Stadt Trier über die Erhebung der Elternbeiträge sowie Verpflegungsbeiträge für die kommunalen Kitas. Hier geht es darum, nachzujustieren, was wir während Corona erlebt haben. Wenn nichts stattfindet, wollen wir auch keine Gebühren nehmen. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Bei 36 Ja-Stimmen, einer Enthaltung einstimmig beschlossen. Top 10, barrierefreier Ausbau 2 Haltestellen am Konstantinplatz inklusive Umfeld im Bereich der Jesuitenstraße bis an der Meerkatz, Baubeschluss. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Bei 37 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme, keine Enthaltung beschlossen. Vielen Dank. Top 11. Ersatzbeschaffung einer Hubarbeitsbühne für die Baumpflegekolonne. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Bei 37 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme, keine Enthaltung, einstimmig beschlossen. Vielen Dank. Top 12.1, Anfrage der SPD-Fraktion zum Thema Schulen und Schülerinnen technisch gut ausrüsten, Bundes- und Landesmittel schnell einsetzen. Frau Gabes.
Guten Abend, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Ich lese kurz die Fragen vor. Wurden bereits Anträge in den beiden Förderprogrammen gestellt? Ja, für das Förderprogramm Digital Pakt Schule wurde der Dachantrag Anfang August 2020 bei der ISB gestellt. Erste Rückfragen der ISB wurden Anfang September beantwortet. Weitere Aufstockungsanträge pro Jahr sind 2 möglich, sind in Vorbereitung. Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms wurden die Anträge für die Stadt Trier bzw. für den Schulzweckverband Trier-Irsch Anfang September gestellt. Bisher gab es diesbezüglich keine Nachfragen der ISB. In welcher Höhe wurden die Förderanträge bereits bei der ISB eingereicht? Für den Digitalpakt Schule wurde der Dachantrag in Höhe von ca. 810.000 Euro gestellt. Für das Sofortausstattungsprogramm wurde die volle Zuteilung für den Schulträger Trier beantragt. Hier sind es ca. 739.000 Euro. Für den Schulzweckverband Trier-Irsch wurden ebenfalls die volle Zuteilung beantragt. Hier sind es ca. 2.300 Euro. Wie viele Kinder in Trier konnten bereits im Rahmen des Sofortausstattung und technischer Lernmittelfreiheit des Landes Rheinland-Pfalz ein Endgerät erhalten? Bis jetzt wurde aus dem Sofortausstattungsprogramm noch kein Endgerät zugeteilt, da trotz Beantragung bei der ISB noch keine Zuteilung der Gelder erfolgte. Es wurde noch keine Bestellung diesbezüglich getätigt, da dieser Vorgang noch durch den Stadtrat, Drucksache 484/2020, beschlossen werden muss. Es ist geplant, dass ca. 1.800 Schülerinnen und Schüler ein Endgerät aus dem Sofortausstattungsprogramm bekommen. Die Zuteilung der Geräte wurde durch eine Bedarfsabfrage bei den Schulen ermittelt. Die Schulen wurden gebeten, den Bedarf nach folgenden Voraussetzungen, die sich an der Verwaltungsvorschrift orientieren, einzuschätzen. Es liegt eine soziale Bedürftigkeit vor. Der Schüler bzw. die Schülerin verfügt über kein eigenes mobiles Endgerät. Das Erreichen der Unterrichtsziele ist ohne ein mobiles Endgerät gefährdet. Die Schule befürwortet den Verleih nach pädagogischer Einschätzung. Die Einschätzung des Bedarfs oblag schlussendlich der Schule selbst, da nur diese einschätzen kann, bei welchem Schüler oder Schülerin eine Bedürftigkeit vorliegt. Der Hinweis an die Schulen auf die Teilnahme an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe kann an dieser Stelle lediglich als Orientierung dienen. Sofern die zustehenden Mittel noch nicht vollständig abgerufen sind, für wann ist die Erreichung von weiteren Anträgen geplant? Für das Sofortausstattungsprogramm wurde die volle Höhe der Zuteilung beantragt. Weitere Anträge sind nicht mehr möglich. Für den Digitalpakt Schule werden bis Mai 2022 alle Anträge über die volle Höhe der Zuteilung für den Schulträger gestellt. Ich hoffe, ich konnte zur Klärung Ihrer Fragen beitragen. Bei weiteren Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Soweit meine Ausführungen.
Vielen Dank, Frau Gabes. Eine Nachfrage von Sven Teuber.
Ja, vielen Dank, Frau Gabes. Die Anfrage ist ja schon jetzt einige Wochen alt und es ist schön, dass sich jetzt dann auch einiges getan hat im Sinne der Schülerinnen und Schüler. Die Fragen, die noch zusätzlich aufkamen, sind teilweise auch von Ihnen schon dankenswerterweise geklärt worden, aber eine kommt immer wieder und das ist das Thema, inwieweit die berufsbildenden Schulen, die ja unter die Lernmittelfreiheit nicht direkt fallen, aber wo ja die Verordnung des Landes eindeutig Möglichkeiten geschaffen hat, auch abgefragt wurden, um auch an den Schülerinnen und Schülern dort die Möglichkeit der Teilhabe an diesem digitalen Sofortausstattungsprogramm zu ermöglichen, was wir ja auch durch die Verordnung eindeutig ermöglichen wollen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Nachfrage, Sven Teuber. Frau Gabes.
Wir werden der Frage nachgehen. Soweit ich informiert bin, sind wir mit den BBSen auch schon im Gespräch, aber ich werde das natürlich noch nachträglich beantworten.
Vielen Dank. Dann nächste mündliche Anfrage ist von der Fraktion der FDP, Infektionsschutz an Schulen. Wir werden es trotzdem beantworten und schriftlich dann der FDP auch zukommen lassen. Frau Gabes.
Ja, die Frage lese ich kurz auch vor. Ist derzeit in allen Klassenräumen Antrierer Schulen eine regelmäßige Lüftung entsprechend des Hygiene-Corona-Plans sichergestellt? Wenn nein, wo liegen die Probleme und wie sollten diese kurzfristig gelöst werden? Durch die Gebäudewirtschaft Trier wird sichergestellt, dass in allen Klassenzimmern mindestens 2 Fenster zum Querlüften zu öffnen sind. Wie soll die regelmäßige Lüftung an Schulen im Winter und bei schlechtem Wetter gesichert werden? Die Maßnahmen zum Lüften im Schulgebäude werden durch das Land im aktuellen Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz, das ist die 5. überarbeitete Fassung, und somit sind auch handlungsleitend für die Schulträger. Es wird dort vorgeschrieben, mindestens alle 20 Minuten eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen, auch während des Unterrichts. Das Bildungsministerium äußert sich in der Pressemeldung zur Expertenrunde zur Luftreinigung und Hygiene in Schulen vom 16.09. zur Thematik folgendermaßen. Wir wissen, Eltern sorgen sich, dass es in den Herbst- und Wintermonaten durch das Lüften zu kalt werden könnte. Aus Sicht der Hygiene ist aber ganz klar, das Lüften ist unerlässlich, weil es die Aerosole in der Raumluft deutlich verringert. Bei mehrfachen kurzen Quer- oder Stoßlüften fällt die Raumtemperatur durchschnittlich um höchstens 2 bis 3 Grad und die frische Luft tut den Schülerinnen und Schülern auch aus einem anderen Grund gut. Sie können sich besser konzentrieren. Drittens, ist gegebenenfalls der Einsatz von Luftreinigungsgeräten vorgesehen? Wenn ja, welche Kosten kommen dabei auf die Stadt zu? Die Maßnahmen zum Lüften werden im aktuellen Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz geregelt. Die Bereitstellung von Luftreinigern ist hier nicht vorgesehen. Das Bildungsministerium verweist auf seiner Homepage unter der FAQs zu Hygienemaßnahmen Raumhygiene auf die Stellungnahme der Kommission Innenraumlüfthygiene am Umweltbundesamt vom 12. August 2020. Hier wird die Wirksamkeit von mobilen Luftreinigern im Rahmen des Regelunterrichts angezweifelt. In der Pressemeldung des Bildungsministeriums vom 16.09.2020 zur Expertenrunde zur Luftreinigung und Hygiene in Schulen heißt es weiterhin, die Kommission Innenraumluft Hygiene
des Bundesumweltamtes kann den Einsatz von mobilen Luftreinigungsanlagen in Schulen derzeit nicht empfehlen. Der Einsatz der mobilen Geräte würde das Lüften nicht ersetzen, sondern bestenfalls flankieren. Zudem ist die Gefahr zu groß, dass die Anlagen, wenn sie nicht richtig genutzt und gewartet werden, den gegenteiligen Effekt haben und Viren verbreiten. Wir empfehlen stattdessen mehrfaches Lüften pro Schulstunde. An dieser Stelle will ich kurz bemerken, dass wir hier in Trier unsere Förderschulen trotzdem mit entsprechenden Geräten ausstatten werden.
Jetzt erstmal, der Krisenstab der Stadt Trier zu Corona hat, nachdem die Empfehlung des Bildungsministeriums abgeändert worden ist, insbesondere wenn Schülerinnen und Schüler in Schulen mit respiratorischen Erkrankungen da sind, werden wir es jetzt in einer Schule für Menschen mit Behinderung, die zusätzlich Schülerinnen und Schüler mit respiratorischen Einschränkungen haben, ausprobieren. Wichtig ist es nur, es geht darum, dass es immer nur funktioniert zusammen mit Fenstern, die man öffnen kann. Also diese Geräte auch mit bester Filteranlage funktionieren nur, wenn man auch Fenster hat, die man zum Lüften nutzen kann. Die zuständige Gebäudewirtschaft ist gerade dabei, diese Geräte zu beschaffen, und es wird wissenschaftlich begleitet vom Mutterhaus, vom Gesundheitsamt und von unserem Sicherheitsingenieur, und da sammeln wir Erfahrungen, wo auch andere Landkreise gesagt haben, sie freuen sich, wenn Trier mit dem Know-how jetzt das mal austestet. Das als Ergänzung, Frau Gabes.
Vielen Dank. Viertens, wird die Einhaltung der Vorgaben des Hygieneplans an den Trierer Schulen kontrolliert? Laut Infektionsschutzgesetz ist in Schulen die Leitung der Einrichtung für die Sicherstellung der Hygiene nach dem Hygieneplan verantwortlich. Hygienebeauftragte Personen an den jeweiligen Schulen unterstützen bei der konkreten Planung, Koordinierung und Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen. Laut Infektionsschutzgesetz unterliegen die Pläne der infektionshygienischen Überwachung durch das Gesundheitsamt. Vergleiche hierzu auch den aktuellen Hygieneplan für Schulen in Rheinland-Pfalz, nochmals fünfte überarbeitete Fassung. Fünftens, welche Maßnahmen hat die Stadt seit Beginn der Pandemie ergriffen, um im Falle eines erneuten Lockdowns den Übergang zu einer digitalen Beschulung reibungslos durchzuführen? Im Rahmen des Digitalpakts wurden kürzlich seitens des Bundes ein zusätzliches Programm, eben dieses Sofortausstattungsprogramm, zur Sofortausstattung von Schülerinnen und Schülern mit mobilen Endgeräten zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte ins Leben gerufen. Der Stadtrat hat in einer Sitzung dies bereits am 22.09. beschlossen. Die Stadt Trier wurde kürzlich auf die App SDUI als Organisations- und Kommunikationsplattform speziell für Schulen aufmerksam, welche einen effizienten Informationsaustausch zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern ermöglichen kann und bereits bei mehreren Schulen in Trier erfolgreich eingesetzt wird. Gerade in der aktuellen Pandemiesituation ist die App aus unserer Sicht sehr gut geeignet, um Eltern kurzfristig über zu ergreifende Maßnahmen, zum Beispiel Klassen- oder Schulschließungen, Informationen aus erster Hand und so weiter, schnell und bei Bedarf sogar mit Lesebestätigung digital zu informieren. Zusätzlich wurde geprüft, dass die App der EU-Datenschutzgrundverordnung entspricht. Die Schulen wurden zu Beginn des Schuljahres über diese Lösung informiert. Interessierte Schulen können für die entsprechenden Kosten bei Ersteinrichtung und für Lizenzen auf die Unterstützung der Sparkassenstiftung zurückgreifen. Insgesamt arbeitet die Stadtverwaltung kontinuierlich daran, die Trierer Schulen für die Anforderungen des digitalen Lernens zu rüsten. Sechstens, welche Maßnahmen wurden von Seiten der Stadt ergriffen, um das Einhalten der Abstandsregeln auch für Schülerinnen und Schüler, die auf einen Transport mit dem Bus angewiesen sind, einzuhalten? Wurden gegebenenfalls weitere Busse und Busfahrer eingesetzt, beziehungsweise ist dieser Einsatz geplant? Zur Vermeidung von Infektionen gilt im öffentlichen Raum das Abstandsgebot. Allerdings ist es so, dass der Abstand wegen des begrenzten Platzes tatsächlich nicht in allen Verkehrsmitteln eingehalten werden kann. Dies ist der Grund, warum die Länder für die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Einrichtungen, also auch an Haltestellen und Bahnhöfen, die Benutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben haben. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei der Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs und im freigestellten Schülerverkehr ist ausdrücklich in der Corona-Bekämpfungsverordnung vorgeschrieben. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler.
Die Mund-Nasen-Bedeckung soll die Gefahr der Infektion reduzieren, auch wenn der Abstand im Bus nicht immer eingehalten werden kann. Im Stadtgebiet stehen die Stadtwerke Trier zur stichprobenartigen Überprüfung der Einhaltung der Maskenpflicht im engen Kontakt zum Ordnungsamt. Die Landesregierung hat Mittel zur Verfügung gestellt, um die beengte Situation in den Schulbussen in der Zeit der Corona-Pandemie aus Gründen des verbesserten Infektionsschutzes zu entlassen, in Form von einer Busbörse. Die Stadt Trier hat den Bedarf an 5 Verstärkerbussen signalisiert. Diese konnten bereits zum 23.09. zusätzlich eingesetzt werden. Wir hätten natürlich auch noch mehr Busse genommen, aber es gab nur 5, die uns zur Verfügung gestellt werden konnten, weil die Kontingente eben auch erschöpft waren. Ich hoffe, ich konnte zur Klärung Ihrer Fragen beitragen.
Vielen Dank, Frau Gabes, an Herrn Schneider für die FDP-Fraktion. Sollten Sie Nachfragen haben, werden wir die auch gerne schriftlich beantworten. Das ist eine Frage der Fairness. Frau Gabes, vielen Dank. Das waren die Anfragen, die auf der Tagesordnung waren. Gibt es von Ihrer Seite jetzt zu Ende der öffentlichen Sitzung noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die öffentliche Sitzung, würde auch 5 Minuten Pause machen, damit wir lüften können und dann in den nicht öffentlichen Teil gehen. Vielen Dank.